Man ist ja manchmal heute mit Diskursen konfrontiert, man glaubt's nicht. Frauke Petri will das Wort völkisch wieder positiv besetzen. Es sei ja nur ein Attribut zu Volk und keineswegs rassistisch. Der Autor des Kommentars meint jedoch, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob Mann oder Frau zum Wort Volk noch ein völkisch hinzugesellt oder etwa zu Deutsch ein deutschisch. Es ist die Umwandlung von Volk im Sinne der Summe gleichberechtigter Staatsbürgerinnen, wie er zur Demokratie gehört, in ein Zauberwort faschistischer Bewegungen. Etwas, was demokratisch schillert und totalitär wirkt. Es ist ein Scheingefecht, das Frauke Petri und andere in der AfD um das Wort Rassismus aufmachen. So als wäre alles in Ordnung, wenn man ihnen den Rassismus nicht so nachgewiesen werden kann, dass es alle glauben. Beim Wort Rassismus glänzt immer die Rasse durch und wer sich nicht offen biologistisch äußert, kann also scheinbar unschuldig hetzen. Zudem lenkt das Wort Rassismus zu sehr das Augenmerk auf die Ausgegrenzten, worüber leicht vergessen wird, dass das, was die AfD da macht, ebenso die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Selbst wenn kein Flüchtling über die Grenze kommt, es ist an der Zeit, mal wieder über das abgegriffene Wort Faschismus nachzudenken, genauer über die damit verbundenen Auffassungen. Im Italienischen bedeutet Fascio, Bündel, Bund. Mussolini gründete nach dem Ersten Weltkrieg die Fasci Italiani di Combattimento, die italienischen Kampfbünde. Während die Fasci zunächst auch soziale Forderungen erhoben, traten sie von Anfang an militant gegen links auf und machten sich so bei Großgrundbesitzern, Industriellen und anderen Sponsoren nützlich. Aus diesen Kampfbünden heraus gründete Mussolini später die Partito Nazionale Fascista. Ihr Symbol war die Fascis, das Bündel aus Ruten und mit einem Beil, das im Römischen Reich die strafende Gewalt des Staates symbolisierte. Der Kampfbund wurde auch zum Ideal der faschistischen Gesellschaft, eine militarisierte Gesellschaft, die den Gebrauch von Gewalt heroisiert und wie eine Armee den Prinzipien von Befehl und Gehorsam folgt. Auch die verbale Kommunikation funktioniert wie ein Kampf. Jede andere Ansicht ist ein Angriff auf die eigene Wahrheit und also Verrat oder Lüge. Der einzelne Mensch ist bedeutungslos, es zählt die Gruppe, das Volk. Das Volk, die Nation sind aber auch nicht die Summe von einzelnen Menschen, sondern etwas ihnen Übergestülptes. An die Stelle demokratischer Legitimation tritt eine mythische Beziehung zwischen Volk und Führer. Begründet wird das zusätzlich mit der Behauptung der größeren Effizienz und mit pathetischem Geklingel. Wenn ich voranschreite, dann folgt mir. Wenn ich zurückweiche, dann tötet mich. Ließ Mussolini an alle Schulen schreiben. Die Leute haben es gelesen und zuletzt danach gehandelt. Die faschistische Gesellschaft ist nicht nur eine militarisierte Gesellschaft in einem ständigen Ausnahmezustand, sie ist auch eine ständig von Feinden bedrohte Gesellschaft. Das eine gehört ja auch zum anderen. Feinde schafft man sich durch eigene Aggression entweder selbst oder man erfindet sie einfach. Die faschistischen Bewegungen waren nicht alle gleich. Zum Beispiel spielte der Antisemitismus in Italien anders als bei anderen faschistischen Bewegungen anfangs keine Rolle. Viele Züge teilen die faschistischen Bewegungen aber auch, wie etwa ihre Aggressivität und die mythische Überhöhung des Volkes bei gleichzeitiger Entmündigung. Aus dem historischen Faschismus wurde schon sehr bald ein Kampfbegriff. Teilweise wird das Adjektiv faschistisch völlig unabhängig von einer Betrachtung der politischen und sozialen Wirklichkeit umhergeschleudert. So losgelöst beschreibt dieser Kampfbegriff selbst einen Mythos von der Art, wie sie auch Faschisten gerne kreieren. Weil die Sowjetunion das faschistische Deutschland besiegt hat, gerierten sich die Sowjetunion und später Russland als per se antifaschistisch. Unter dem Teppich kehrte man dabei, dass Stalin, Hitler am Beginn des Krieges zusammenarbeiteten, etwa bei der Besetzung Polens. Stalins Staat unterschied sich zwar von Hitlers Staat, war aber auch nicht eine Antithese dazu. Schließlich wurde allen anderen Mächten, die zum Teil sogar länger gegen Hitler gekämpft hatten, die Ehre des Antifaschismus verweigert. Titos Jugoslawien wurde, weil es einen eigenen Weg zum Sozialismus verfolgte, als faschistisch eingestuft. Natürlich herrschen in der Ukraine nach Moskauer Lesart wieder Faschisten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es nach heutiger Lesart in Russland einen liberalen Faschismus und die Außenpolitik von Barack Obama ist ein demokratischer Faschismus. Es fehlt nur noch der antifaschistische Faschismus. Angesichts dieser Sinnentleerung des Wortes Faschismus kann man sich fragen, ob es noch mehr beinhaltet als irgendein Schimpfwort. Außerdem besteht angesichts der historischen Beispiele die Gefahr, dass ein Hinweis auf Faschismus als Übertreibung gewertet und also nicht ernst genommen wird. Eine eigene Theorie des Faschismus hat es ohnehin nie gegeben. Als Doktrin gedeutet ist Faschismus eine Lehre des »Es ist einfach so«. Faschismus ist vor allem auch eine Praxis der Machtgewinnung. Doch diese Praxis hat noch keineswegs ausgedient. Die Methoden, die den historischen faschistischen Bewegungen halfen, die Macht zu erobern oder zu festigen, werden noch immer gebraucht, auch wenn man das braune oder schwarze Hemd heute nicht mehr bei jeder Gelegenheit offen trägt. Da ist zum Beispiel die Politik der Angst. Viele Regierungen und Bewegungen bedienen sich ihr, ohne insgesamt faschistisch zu sein. In der Regel werden aber Ängste ein immer zentraleres Argument, je näher man der extremen Rechten kommt. Die AfD wurde aus der Angst vor einer Krise des Euro gegründet. Mit dieser Angst ließ sich aber im politischen System noch umgehen. Dann kam die große Überfremdungsangst mit der sogenannten Flüchtlingskrise, die man wohl eher als deutsche Nervenkrise bezeichnen sollte. Nun waren das Objekt der Angst konkrete Menschen, die außerdem hilfsbedürftig und wehrlos waren. Ein Feind war gefunden. Die einzige Problemlösung, Abschottung bis hin zum Schießbefehl, auch auf Frauen und Kinder. Ein verbaler Gewaltexzess, den man leicht in eine faschistische Tradition stellen kann. Während sie selbst die Stimmung gegen Flüchtlinge, so gut es geht, schürt, warnt die AfD andererseits vor einem Bürgerkrieg. Jedes brennende Flüchtlingsheim wird so zu einem Argument für die AfD. Wenn auch durch die Hintertüre, wird Gewalt als Mittel der Politik eingesetzt. Gewalt wird nicht delegitimiert, sondern indem man den Grund bei der Aufnahme von Flüchtlingen sieht, legitimiert. Am Ende funktioniert die Politik des Angstschürens noch wie eine self-fulfilling prophecy. Man stellt sich hin, wischt sich die Krokodilsträne ab und sagt betroffen, die Ängste der Menschen müssen endlich ernst genommen werden. Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem historischen Faschismus besteht in der Überhöhung des Volksbegriffes. Da meint AfD-Vorsitzende Frauke Petri im Interview mit der Welt am Sonntag, sie werde daran arbeiten, dass der Begriff völkisch wieder positiv besetzt werde. Schließlich sei das ja nur ein Attribut von Volk und keineswegs rassistisch. Das ist zunächst ein typischer sprachlicher Schwindel, ein Taschenspielertrick. Petri geht es ja nicht darum, völkisch als Attribut, also als eine beschreibende Beifügung zu Volk zu verwenden, das wäre ein völkisches Volk. Das ist zunächst so unsinnig wie eine bananische Banane. Es ist aber nicht in der gleichen Weise unsinnig, wenn man einen neuen Begriff von Volk einführen will. Ein Volk nach eigenem Gusto. In der Demokratie geht die Macht, wie es heißt, vom Volke aus. Also kann man weiter schließen, dass nur völkische Dinge demokratisch legitimiert sind. Und was soll das bitte sehr sein? Das will uns Petri sicher noch diktieren. Der Satz, dass die Macht vom Volke ausgehe, bezieht sich auf die Legitimation der Politik durch den Vollzug bestimmter Wahlgesetze. Das Adjektiv völkisch bezieht sich dagegen auf eine Eigenschaft, die dem Volke innewohnen soll. Es handelt sich um eine Überhöhung des Volksbegriffes zulasten der Demokratie. Das ist ein typisches Vorgehen von faschistischen Strömungen. Eine rassistische Beifracht kann man tatsächlich nicht beweisen, denn man weiß ja gar nicht, was Frauke Petri und Konsorten noch alles in ihr Adjektiv völkisch stecken wollen. Doch dass man da etwas reinstecken kann, ist der eigentliche Trick. Hat man erst einmal ein Adjektiv völkisch, so kann man auch rasch schließen, dass manche mehr oder weniger völkisch sind. In dem Adjektiv völkisch steckt eine Absage an den Gleichheitsgrundsatz, denn ein völkisch Sein, das allen gleichermaßen zukäme, wäre ein überflüssiger Begriff. Im Adjektiv völkisch war aber die Ausschließung aller, die als fremd definiert werden. Um dieses Adjektiv schließt sich der ganze Kreis der barbarischen Mystik faschistischer Kulte. Frauke Petri hat den Begriff völkisch offen hingestellt. Die identitäre Bewegung folgt der gleichen Linie. Gefühlt ist man in der AfD, Pegida, Legida und anderen Igitigitidas schon lange völkisch. Alle die demokratisch gewählten Politikerinnen vorhalten, sie seien Volksverräter, gebrauchen bereits einen solchen willkürlichen Volksbegriff. Es besteht nicht nur ein historischer, sondern vor allem auch ein funktionaler Zusammenhang zwischen völkisch und faschistisch. Wer Frauke Petri das Mikrofon hinhält, braucht sich nicht zu wundern, wenn sie versucht, einen neofaschistischen Diskurs zu etablieren. Nein, danke, no passeran.